Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wir sind das Land zwischen den Meeren. Uns verbindet viel mit dem Meer, auch viel Widersprüchliches. Wir trotzen dem Meer, wir lieben es und gleichzeitig fürchten wir es und gleichzeitig wollen wir es ein bisschen versuchen zu kontrollieren. Unsere Geschichte ist eng mit dem Wasser verbunden. Moin, mein Name ist Jörg von der Edition Aqua und in dieser Folge graben wir uns tief in die Geschichte von Meer, Fluss und von Schleswig-Holstein. Mein heutiger Gast hat sich der Geschichte verschrieben. Er ist promovierter Küstenarchäologe und Spezialist. Und wenn es um die Geschichte an den Küsten von Nord- und Ostsee und um die Flüsse des Nordens geht, hat er unglaublich viel zu erzählen. Als freiberuflicher Gutachter berät er Behörden und als Dozent schult er Studenten und die Nationalparkführer unseres Wattenmeers. Das ist Geschichte zum Anfassen und zum Anhören mit einem ganz aktuellen Bezug. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Dirk Meyer, dem Küstenarchäologen.
Das ist der Push-Faktor für den Deichbau, weil man nur mit dem Deichbau eine geregelte Binnenentwässerung schaffen kann. Nun wollen wir auf die Siele raus. Die ersten Siele, die wir haben, sind in den Deichen Baumstämme, die ausgehöhlt sind und die Klappen haben. Also die haben also zur Seeseite hin eine Klappe, die sich schließt, wenn von außen das Wasser gegendrückt. Da habe ich mal gesagt, es wäre ja sehr schön, wenn man einfach den Meckerkog als Kog aufgibt, Deiche darum höher macht und das Ganze als Wasserbecken nutzt. Von mir aus kann man dann da Fische einsetzen und kann dann angeln.
Moin und herzlich willkommen, Dr. Dirk Meyer. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Waren Sie heute schon am Wasser?
Ich war heute noch nicht am Wasser. Das denkt man immer so, wenn man nahe der Küste wohnt, dass man jeden Tag ans Wasser fährt von mir, aber zur Nordseeküste sind so 12 Kilometer oder 7 Kilometer, je nachdem. Ich wohne ja in Wesselburen.
Okay, also heute noch nicht.
Heute noch nicht, nein.
Holen Sie es nach unserem Gespräch?
Nein, dann ist es dunkel.
Okay, ich freue mich, dass Sie, wie gesagt, meiner Einladung gefolgt sind, mit mir heute über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, das mich in einem Buchladen ereilt hat. Und da kommen wir gleich drauf. Aber für alle vorneweg, die uns bzw. die Sie noch nicht kennen, kurze Vorstellung, wer ist Dr. Dirk Meyer?
Ja, ich bin 1959 in Flensburg geboren, habe dort Abitur gemacht und mein Ziel war eigentlich immer, Archäologe zu werden. Dass es nachher immer mehr Geoarchäologie geworden ist, das hängt damit zusammen, dass ich sehr lange die Arbeitsgruppe Küstenarchäologie, Landschaftsentwicklung am Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel in Büsum geleitet habe. Wir haben sehr viele Ausgrabungen und Bohrungen hier in der Region durchgeführt. Aber ich kenne darüber hinaus auch die gesamte Nordseeküste. Studiert habe ich Ur- und Frühgeschichte, Geologie und Ethnologie an den Universitäten Köln und Kiel. Habe in Kiel 1988 promoviert über slawische Archäologie, war dann ein Jahr in der Stadtarchäologie in Ulm, habe dort eine sehr große Ausgrabung geleitet, bin aber dann Ende 1988 schon wieder nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt, also in meine Heimat, und habe dann dort am Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel die Arbeitsgruppe Küstenarchäologie Landschaftsentwicklung aufgebaut, ein zentrales Institut der Universität, was 1988 neu gegründet worden ist.
Das heißt, Sie wussten schon seit Kindesbeinen an, dass Sie Archäologe werden wollen?
Ja, also ich möchte es mal so sagen. Meine Tante hat mal später zu mir gesagt, ich habe dir als Kind eine D-Mark für den Jahrmarkt gegeben und du hast gesagt, die Hälfte muss ich sparen, damit ich mir im Urlaub eine Burg ansehen kann. Das war natürlich Unsinn. Mein Vater hat das ja immer bezahlt. Also mich hat früh immer Geschichte interessiert, aber auch Landschaft interessiert. Mich haben alte Burgen interessiert. Und seit 1975 verdichtete sich das bei mir. Da wusste ich schon, dass ich Archäologe werden wollte. Da war ich 15, wurde 16.
Hm. Das ist ja mal konsequent durchgezogen, würde ich sagen.
Ja, das habe ich dann konsequent durchgezogen. Wobei ich später Leistungskurs Geschichte hatte. Also ich wollte das aber immer verbinden, Geschichte plus Archäologie.
Nun dreht sich ja Wasserkünste, mein Podcast, maßgeblich um das Thema Wasser. Und bevor wir so in Ihre Geschichte einsteigen, wie ist denn Ihr Verhältnis zum Wasser?
Da ich in Flensburg groß geworden bin, habe ich immer ein sehr enges Verhältnis zum Wasser. Wir sind früher auch viel gesegelt und ich möchte mal behaupten, ohne Wasser und Küste, sei es nun Ostseeküste oder Nordseeküste, kann ich eigentlich nicht existieren.
Ich glaube, das geht vielen so, die hier in Schleswig-Holstein leben. Wir haben ja den Luxus von zwei Meeren, mit denen wir uns jetzt gleich ein bisschen beschäftigen werden. Und wieso ich auf Sie gekommen bin, ist im Prinzip meiner Buchhandlung vor Ort zu verdanken. Und zwar bin ich dort reingekommen, habe mir ein Buch abgeholt, das ich bestellt hatte, wandel dann ein wenig so durch diese heiligen Hallen des Buchladens und bleibe stehen an einem Buch, das heißt, Wohin mit dem Wasser? Ich denke, das klingt ja spannend. Das ist ja genau mein Thema. Und da habe ich gesehen, Dr. Dirk Meyer, was macht der? Und so sind wir zusammengekommen. Und ich habe gesagt, darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, weil viele von unseren Landesteilen ja sehr tief liegen oder sogar unter dem Meeresspiegel. Und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Wohin mit dem Wasser, das maßgeblich sich damit beschäftigt, dass wir ja mit dem Wasser sehr viel zu tun haben in Schleswig-Holstein. Worum geht's darin?
Ich habe ja in meinen bisherigen Publikationen, sofern sie sich auf die Nordseeküste bezogen haben, vor allen Dingen immer das Thema Landschaftsentwicklung, Landesausbau, Deichbaugeschichte behandelt. Habe in meinem Buch Schleswig-Holstein eine Landschaftsgeschichte, die Landschaftsentwicklung Schleswig-Holsteins von der Geologie bis heute betrachtet. Aber jetzt wollte ich mich mal dem Binnenwasser zuwenden. Wir haben ja grundsätzlich zwei Probleme. Wir haben steigende Meeresspiegel, wir haben die Klimaschutzdeiche, da liegen an der Nordseeküste, also das Wasser, was von außen kommt. Dann haben wir aber auch Probleme mit dem Binnenwasser in den Niederungen. Wir haben Starkregenfälle auf der einen Seite, trockene Perioden auf der anderen Seite. Es bedarf auch einer geschickten Management des Binnenwassers. Viele der Niederungen hat man ja erst im Hochmittelalter, das heißt seit dem 12. Jahrhundert, urbar gemacht. Das waren vorher Moore. Wenn man Moore urbar macht, sinken die Böden. Und das bedeutet natürlich Probleme, wenn das Binnenwasser steigt und die Böden sinken immer tiefer, dann muss man dieses Binnenwasser immer wieder abführen.
Da lassen Sie uns gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn ursprünglich glaube ich, wenn jemand nicht aus Schleswig-Holstein kommt und fährt dort entlang, fährt durch die Niederungen und sagt, das ist aber schön hier, die ganzen Gräben, die entwässern das ist ja wunderbar, dann denken die, glaube ich, in erster Linie links der Deich, rechts die Gräben, das Wasser von der Ostsee oder von der Nordsee soll nicht ins Landesinnere. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, es geht auch um das Wasser, das vom Landesinneren kommt, das muss raus.
Ja, das ist eigentlich genau umgedreht. Die Deiche sichern ja die Niederung, wenn ich jetzt mal sage, die Marschgebiete genauer gesprochen, vor den Nordseesturmfluten. Dazu muss man zunächst mal wissen, dass der Deichbau zunächst einmal gar nichts mit Sturmfluten zu tun gehabt hat. Die ersten Deiche hat man im 12. Jahrhundert gebaut, nicht ursprünglich gegen Sturmfluten, sondern um die weiten dahinterliegenden Niederungen zu entwässern, denn diese bedeckten Moore und die Entwässerungsgräben, die Sie sehen, was wir Silzüge nennen, davon stammen die ältesten aus dem Mittelalter und sind dann in jüngerer Zeit immer weiter ausgebaut worden. Das sind einmal die Niederungen der Seemarschen. Die Seemarschen selbst sind im Regelfall etwas höher aufgelandet und dahinter erstrecken sich Niederungen, die ursprünglich Moore bedecken. Dann haben wir weiter im Landesinneren Niederungen. Die größte wäre jetzt die Eider-Trene-Sorgeregion, also Flussniederungen, auch die ursprünglich vermoort gewesen sind.
Wir haben ja immer bevorzugt an diesen Plätzen gesiedelt. Nochmal neu. Wir haben immer bevorzugt an den Plätzen gesiedelt, an denen es viel Wasser gab oder einen Zugang zum Wasser gab. Deshalb wurde das ja auch dann entwässert. War das in dem Fall jetzt diese Entwässerung, die wir gemacht haben mit den Sielen, vornehmlich um dort den fruchtbaren Boden aus den Mooren zu bekommen oder überhaupt landwirtschaftliche Flächen zu generieren oder Siedlungsflächen zu generieren? Denn an sich ist es ja total verrückt, in einem Land zu siedeln, wo eigentlich gar kein Land ist und das permanent überflutet wird.
Vielleicht muss ich doch noch mal auf die Grundlage der Landschaftsentwicklung eingehen. Mhm. Die ältesten Seenmarschen in Schleswig-Holstein sind ungefähr um 500 vor Christus ausgewachsen. Da sind immer mehr Sedimente durch das Meer abgelagert worden, also Sande, Tone und Schluffe. Die höchsten Seemarschen entstehen durch die Auflandung von Sedimenten immer nahe der Küste. Und für die damaligen Menschen waren diese Seemarschen sehr gut nutzbar, weil das Vieh hier sehr gute Weidemöglichkeiten fand. Es gab oft gar kein Ungeziefer. Aber die Siedlungsflächen, die zur Verfügung standen, waren höhere Marschrücken oder Uferwälle entlang der Küste oder vielleicht auch noch an Prielen. Aber das Hinterland, das bedeckten Moore, wenn sich die Seemarschen weiter nach Westen vorbauen, wie in Dithmarschen, dann entsteht im Hinterland ein Sedimentationsdefizit. Die Sturmfluten erreichen nicht mehr so oft das Hinterland, nur noch sehr hohe Sturmfluten. Es kommt immer mehr Wasser von der Geest, der Meeresspiegel steigt, der Grundwasserspiegel steigt. Also haben wir nur kleine Siedlungsflächen entlang der schleswig-holsteinischen Nordseeküste mit Seemarschen. Der größte Teil ist Moor. Das gilt für Dithmarschen, das gilt für weite Bereiche in Eiderstedt und gerade auch im heutigen nordfriesischen Wattenmeer. Auch das war eine Moorlandschaft bis um etwa 1000 herum. Ab dem Hochmittelalter, ab dem 11. 12. Jahrhundert ist die Bevölkerung sehr stark gestiegen. Und eine steigende Bevölkerung verlangt nach mehr Agrarprodukten. Also Lebensmittel, Korn, Roggen. Roggen ist das Brotgetreide des Mittelalters. Und das ist der Push-Faktor für den Deichbau, weil man nur mit dem Deichbau eine geregelte Binnenentwässerung schaffen kann. Und diese ehemaligen Moorgebiete kann man heute daran erkennen, dass wir in diesen Gebieten sehr geradlinige Silzüge haben. Und zwischen diesen Silzügen oder auch kleineren Entwässerungsgeben verlaufen Wölbäcker, die nur dort heute noch erhalten sind, wo sie unter Weide sind. Das sind quasi hochgepflügte Äcker. Und die Siedlungen bestanden auf kleinen Warften oder Furten, wie es in Dithmarschen heißt, die man ursprünglich noch auf dem Moor angelegt hat. Dann hat man das Land entwässert und dass man diese ersten Marschhufensiedlungen oder genauer gesagt Moorhufensiedlungen auf dem Moor angelegt hat, das kann man dann sehen, indem man dort Bohrungen macht und dann sieht man, dass sich unter diesen kleinen Kleiworten ein Torfsockel befindet. Aber im Umkreis ist das Moor schon weg. Das Moor ist durch die Entwässerung verschwunden. In Holland sind Moordecken von 3 Meter Mächtigkeit verschwunden. Und je tiefer man entwässert, desto tiefer sinkt das Land. Das ist das Problem, was bis heute existiert. Und deswegen brauchen wir Siele. Und wo das heute nicht ausreicht, braucht man Schöpfwerke.
Um zu entwässern?
Um zu entwässern. Wir haben heute schon sehr viele Schöpfwerke und wir werden, wenn das Binnenwasser weiter steigt und der Meeresspiegel weiter steigt, werden wir immer noch mehr Schöpfwerke benötigen. Hinzu kommt, dass vor der Dithmarscher Küste es mehr Sedimentanreicherung gibt. Und das führt dazu, dass man das gar nicht mehr nur über Siele wird entwässern können, sodass man hier auch Schöpfwerke benötigt, weil der Sedimenteintrag vor den Deichen hoch ist. Also hier wächst sozusagen das Watt auf, während in Nordfriesland sich das Watt immer weiter abbaut.
Ist denn im Prinzip eine Hallig der Prototyp dieser Entwicklung, die Sie gerade gesagt haben oder die Sie gerade genannt haben? Nein?
Eine Hallig ist ein ganz anderes Thema. Man könnte ja so sagen, wenn man sich die nordfriesische Landkarte ansieht, dass die Halligen der Rest des mittelalterlichen Kulturlandes sind, die 1362 untergegangen sind. Das mittelalterliche Kulturland ist 1362 untergegangen und der Überrest sind die Halligen. Nichts ist falscher als das. In Nordfriesland haben sich noch um 1000 weite Moorgebiete erstreckt. Es gab kleinere Seemarschen im Westen, im Gebiet von Pellworm und Gebiet der heutigen Hallighoge. Auch hier hat ein Landesausbau stattgefunden in den Utlanden. Man hat die Moore entwässert. Das bekannteste Beispiel ist die Edomshade mit dem sagenhaften Runkeut. Und hier ist auch in Folge von Entwässerung das Land immer tiefer gesunken, sodass es stellenweise tiefer lag als das damalige mittlere Tidehochwasser. Und deswegen ist es schnell kaputtgerissen worden, nachdem die Deiche in den großen Sturmflut des 14. Jahrhunderts gebrochen sind. Die Hauptursache ist aber, dass alle heutigen Wattströme, die Norderhever, die Hever, die Süderaue und die Norderaue im Untergrund eiszeitlichen Schmelzwassertälern folgen, die mit tonigen, das heißt setzungsfähigen Sedimenten verfüllt sind. Diese Meeresablagerungen entstanden, als die Nordsee im Zuge des nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstiegs dieses Gebiet erreicht hat. Das ist der Hauptgrund für die großen Untergänge des mittelalterlichen Kulturlandes, während die Inseln Pellworm und Nordstrand auf sandigen, damit einem stabilen Untergrund liegen. Also auf stabilen Sedimenten liegen. Während die Edomshade auf tonigen Sedimenten liegt. Dann ist dieses ganze Gebiet, dieses kultivierte Gebiet mit Sedimenten, sprich Meeresablagerung, überdeckt worden. Und über diesem Wattenmeer sind jetzt an einzelnen Stellen Halligen entstanden. Es gab also früher noch viel mehr Halligen als heute. Halligen sind also sozusagen etwas ganz Modernes und die haben mit dieser Problematik der Binnenentwässerung nichts zu tun.
Wie wird sich das denn in Zukunft weiterentwickeln, wenn, Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben die Situation durch den Klimawandel, dass die Meeresspiegel ansteigen werden, dass wir ja aber auch auf der einen Seite lange Trockenphasen bekommen und auf der anderen Seite dann starke Niederschläge innerhalb kürzester Zeit. Kriegen wir da diese Entwässerung nur mit Schöpfwerken hin oder müssen wir das nochmal neu denken, dieses gesamte Entwässerungskonzept?
Die Deich- und Silverbände in Schleswig-Holstein haben schon vor 10, 20 Jahren damit angefangen, Pläne zu erstellen, wie das Wassermanagement in Zukunft aussehen soll. Hinzu kommen neue Untersuchungen auch des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein. Und nach diesen Konzepten wird es so sein, dass wir 2050, 2100 mehr und mehr Schöpfwerke benötigen werden. Man rechnet das so in Stufen 2050, 2100, 2150. Also in Stufen. Und dann wird man mehr und mehr Schöpfwerke benötigen, weil das Land tiefer gesunken sein wird und wir mehr Binnenwasser haben werden.
Okay, das ist eine, ich will nicht sagen düster.
Auch Gebiete, die heute noch problemlos sich über Siele entwässern lassen, werden Schöpfwerke benötigen oder Siele mit angeschlossenem Schöpfwerk, was denn nur in Betrieb ist, wenn die Wasserstände sehr hoch sind, wenn man sonst das Wasser nicht rauskriegen könnte.
Ja, ein sehr spannendes Thema, weil wenn wir das jetzt weiterspinnen und dann würden wir wegkommen von der Archäologie und da möchte ich eigentlich gerne nochmal zurück, weil an sich läuft das ja dieses Entwässern, dem Gedanken der Wiedervernässung der Moore, dem CO2-Speicher, den wir damit erreichen wollen, ja entgegen. Also von daher wäre es ja eigentlich gut, wenn wir mehr Wasser drin haben, aber auf der anderen Seite verlieren wir natürlich auch wieder sehr typische Regionen unseres Landes. Das ist
ja, ich möchte vielleicht ein paar Worte sagen zur Eiderträne-Sorgeniederung. Die Eiderträne-Sorgeniederung ist ein Moorgebiet ja ursprünglich gewesen und dazwischen liegen die Saale kaltzeitlichen Gießkerne, die man dort Holmen nennt. Also ein Gebiet, kann man sagen, was ein Ödland war. Und im 12. Jahrhundert hat man angefangen, Deiche entlang der Eider zu bauen. Besiedelt war dieses Land vorher in den Niederungen nicht. Die alte Besiedlung nicht nur auf den Gießkernen. Aber die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf brauchten ja Einnahmen für ihr kleines Herzogtum und für ihren pompösen Schlossbau in Schleswig. Und das führt dann dazu, dass man nun die Deiche entlang der Eider weiterbaut und das Hinterland entwässert und auch versucht, die Moorseen trocken zu legen. Wenn man Moore entwässert und das immer tiefer sinkt, dann bilden sich auch oft Moorseen. Das war in einem großen Fall, in einem großen Maßstab der Fall in Holland. Gerade in Nordholland haben wir viele Moorseen, wie beispielsweise den Beemster oder den Scherkemer, die im 16. Jahrhundert mit den bekannten Poldermühlen entwässert worden sind. Das haben sich die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf zum Vorbild genommen und haben dann angefangen, über Oktreus, das heißt über Verträge mit niederländischen Einwanderern in Friedrichstadt, Verträge zu machen, um sozusagen jetzt die Moorseen, die man dort hat, zu entwässern. Zum Beispiel den Meckersee, was heute der Meckerkrug ist. Man ist frohgestimmt angefangen. Es gab dann viel Streit um die Entwässerung, weil die einen wollten, die Niederländer wollten den Meckersee entwässern. Aber von Norden lief noch über die Börmstädter. Wenn Börmstädter Silzucht da Wasser rein, dann kam der 30-jährige Krieg, man hat die Deiche durchstochen und man musste diese frühe Entwässerung der Moorseen aufgeben. Letzten Endes haben auch die niederländischen Partizipanten das aufgegeben. Gelungen ist es dann erst in der Zeit des dänischen Gesamtstaates, dass man das entwässert hat, auch den Meckerkrug. Heute wird dort ja noch Viehhaltung betrieben und man muss sich aber vorstellen, was heute noch möglich ist, ist vielleicht übermorgen nicht mehr möglich, wenn das Land dort noch tiefer sinkt. Das ist da auch nicht fruchtbar. Also Moorböden sind nicht fruchtbar, Seemarschen sind fruchtbar, Moorböden nicht. Da muss man oft Klei aufbringen, das haben die früher gemacht, zum Beispiel in den Seemarschen oder auch auf den Sandrücken hat man manchmal sogar Klei aufgebracht, aber das ist landwirtschaftlich betrachtet kein Gebiet, was sehr lohnenswert ist, was viel Arbeit bedeutet und auch Investitionen bedeutet. Und jetzt haben wir, das sprachen Sie an, das andere Problem, dass wir natürlich gerne Moore vernässen wollen, weil Moore im vernässten Zustand ein guter CO2-Speicher sind. Da wird man nicht drum rumkommen. Und wenn man einmal sieht, wie wenig Hochmoore wir heute noch in Schleswig-Holstein haben, im Verhältnis dazu, wie es einmal war, dann ist es doch sehr schön, wenn man das so wie versucht wiederherzustellen. Aber was passiert dann mit der Landwirtschaft in so einem Bereich wie dem im Eiderträne-Sorgegebiet, mit dem Megakrog und anderen Beispielen? Da habe ich mal gesagt, es wäre ja sehr schön, wenn man einfach den Megakrog als Krog aufgibt, die Deiche darum höher macht und das Ganze als Wasserbecken nutzt. Von mir aus kann man dann da Fische einsetzen und kann dann angeln. Das werden die Landwirte natürlich nicht mit Begeisterung hören. Aber wir müssen das jetzt mal sehr lange in die Zukunft sehen. Was passiert da in 100 Jahren?
Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass es uns Menschen schwer fällt, so weit in die Zukunft zu gucken, also vielen von uns zumindest.
Im Moment hat man ja dort im Anbau so Paludi-Kulturen, also so, dass man versucht, da irgendwie, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, man versucht da irgendwelche Gerät oder Gräser anzufassen, anzupflanzen, aus denen man bestimmte Produkte entwickeln kann. Das soll jetzt auch funktionieren, das war lange sehr, sehr schwierig. Es gibt ja die Klimafarm dort, die sich mit diesen Paludikulturen beschäftigt. Also ich hatte eher daran gedacht, man muss versuchen, die ursprüngliche Landschaft etwas wiederherzustellen, dass man nochmal statt also ein natürliche Wasserstaubecken hat mit diese ehemaligen Moorseen, anstatt dass man da jetzt zum Beispiel eine große viereckige Fläche plant und das nennen wir dann das Wasserstaubecken. Ja? Also ich finde es immer besser, die alten landschaftlichen Strukturen wiederherzustellen. Das also geht aber nur mit Zustimmung der Landeigner.
Ja, definitiv. Und ich glaube, da muss man auch Alternativen schaffen, damit dann die Landwirte, die dort arbeiten, auch vielleicht Alternativen finden. Da kann ich nochmal verweisen. Ich habe einen Podcast gemacht eine Episode gemacht mit Lukas Geritz von der Zukunft Moor. Und die bauen zum Beispiel in Gnarrenburg einfach in großem Stil Sphagnum, also Torfmoos an. Und haben dort auch sehr viele Landwirte dafür gewonnen, die Flächen dann zur Verfügung stellen. Dort wird Grasland, Grünland wieder vernässt und am Ende Torfmoos angebaut. Und das ist durchaus ein sehr lukratives Geschäft auch für die Landwirte. Also ich glaube, da würde sich, wenn wir ein bisschen kreativ sein, eine ganze Menge tun. Und bei der Paludikultur zur Klimafarm kann ich sagen, funktioniert gut und die Produkte sind tatsächlich auch sehr gut. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir sie vertreiben. Also von daher ist es.
Ach so. Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich von Paludikulturen in der Eiderträne-Sorgeregion und ich habe nichts gehört. Ich habe von der Klimafarm nichts gehört. Das ergab sich erst, als ich das Buch schrieb. Ich hatte einen Masterkurs hier. Da waren auch Ökologen dran beteiligt und die haben mir das erklärt und auch erzählt. Und dann habe ich das in mein Buch mit aufgenommen.
Ja, und es funktioniert wirklich gut. Und es ist auf jeden Fall mein Ansatz, um zu zeigen, was man machen kann. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück. Ich habe noch eine Frage zwischendurch. Sie haben gerade gesagt, das war ja Ödland, das man kultivieren wollte, das man erschließen wollte. Wie hat man damals oder auch heute noch Ödland eigentlich definiert? Also was war Ödland?
Ja, also das war zunächst mal ein Land, wenn man jetzt mal an die Frühneuzeit denkt, ein Land, wo man keine Einnahmen draus erzielen konnte. Und das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf war ja nicht so groß, sondern dann auch noch zerstückelt. Und man brauchte dringend Steuern. Und es gab nur die Möglichkeit, neues Land zu schaffen durch Neueindeichungen entlang der Nordseeküste in den Anteilen, die dem Schleswiger Herzog gehörten. Oder aber etwas in dem Binnenland zu tun, also das zu entwässern, dort landwirtschaftliche Flächen zu schaffen und so Steuern zu bekommen.
Wie hat sich denn die Entwicklung in Schleswig-Holstein zeitlich dargestellt? Sie haben jetzt gerade von der Neuzeit gesprochen oder von der früheren Neuzeit und vom mal so ganz kurz, wie hat sich die im zeitlichen Ablauf das Wachstum in Schleswig-Holstein, die Erschließung Schleswig-Holsteins entwickelt und damit natürlich auch die, ich nenne sie jetzt mal, die Beherrschung des Wassers, das die Kontrolle.
Man muss immer einen ganz großen Schnitt machen zwischen der Zeit bis zum frühen Mittelalter oder, wenn ich sagen darf, bis zum 11., eher 12. Jahrhundert. Mhm. Bis dahin ist Schleswig-Holstein in ganz, ganz vielen Bereichen, in weiten Bereichen, eigentlich eine Naturlandschaft. Sie ist geprägt durch große Wälder auf der Geest. Sie ist geprägt durch kleinere Seemarschen nahe der Küste. Und sie ist vor allen Dingen geprägt durch sehr, sehr viele Moore. Der Wald ist dort gerodet, gerade im Umkreis der frühmittelalterlichen Handelsorte, zum Beispiel wie Hedebü oder Heiterbu. Oder auch im Umkreis von Burgen wie der slawischen Großburg Oldenburg in Ostholstein. Aber ansonsten ist es überwiegend ein Waldgebiet mit dazwischen liegenden vermoorten Niederungen. Ab dem 12. Jahrhundert nimmt die Besiedlung sehr stark zu. Wir haben die Entwicklung der Hansestädte. Wir haben neue Städtegründung, Schleswig, Lübeck wird ausgebaut, Hamburg, weiter im Norden Flensburg, was natürlich nie eine Hansestadt war, weil es zu Dänemark gehörte. Durch die Verstädterung, durch die Explosion der Bevölkerung ist man gezwungen, mehr und mehr Investitionen in die Agrarwirtschaft zu machen. Und das führt zu umfangreichen Rodungen auf der Geest, sodass man sagen kann, vom 12. Jahrhundert bis um 1500 ist der Wald dann irgendwann verschwunden. Da gab es kaum noch einen Baum. Man denke so an Gebiete wie der dänische Wold, was auch ein Waldgebiet war, was von deutschen Siedlern gerodet worden ist, die der dänische König ins Land geholt hat. Das nördlich der Eider deutsch gesprochen wird, ist dem Umstand zuzuschreiben, dass König Waldemar II. Deutsche Siedler eingeladen hat zum Landesausbau. Und in den Seemarschen hat man die Deiche gebaut und die Moorgebiete im inneren Bereich der Seemarschen entwickelt, entwässert und urbar gemacht. In den Flussmarschen der Elbe hat man Gleiches gemacht. Man hat die Elbmarschen eingedeicht und hat jetzt auch das Binnenland mit den großen Mooren entwässert, wobei die letzte Entwässerung der Moore, wenn man jetzt mal an die Westermarsch denkt, erst nahe der Geest passiert ist. Also erst in der frühen Neuzeit mit Holländern, das war schon ziemlich schwierig. Und das ist ein großer Unterschied in der Wilstermarsch, wenn man so in den Regionen fährt, zwischen der Elbe und Wilster. Oder wenn man da Richtung Nordwesten fährt, wo wir die tiefste Landstelle Deutschlands haben. Da sieht man noch heute noch, das sieht fast wüst dort aus, kaum Höfe und Siedlungen. Da bekommt man schon eine Vorstellung von dieser Landschaftsgeschichte.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich mir jetzt, wir haben über Schöpfwerke schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das wahrscheinlich auch mit viel technischem Aufwand irgendwie lösen müssen. Im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert war die Elektrizität noch weit weg. Wie haben wir da entwässert? Wie ist das passiert? Das war ja alles mechanisch. Also Leute sind rausgegangen, Spaten genommen und...
Also man hat ja zunächst mal mit einem riesigen Aufwand mit Spaten die ganzen Siele gebaut. Man hat mit Spaten und Sturzkarren die Deiche gebaut. Eine Schubkarre gab es noch nicht. Das kommt auch erst mit der frühen Neuzeit.
Das ist ein Sturzkarren?
Ja, so Sturzkarren, Störten heißt das hier oben. Das sind so, die hat man auch erst im Grunde genommen ausgehendes Mittelalter, also Karren, die man hinter Pferde spannen kann. Aber es gab noch keine Schubkarre. Nun wollen wir auf die Siele raus. Die ersten Siele, die wir haben, sind in den Deichen Baumstämme, die ausgehöhlt sind und die Klappen haben. Also die haben also zur Seeseite hin eine Klappe, die sich schließt, wenn von außen das Wasser gegendrückt, und wenn Niedrigwasser ist, dann strömt das Wasser sozusagen, wenn man die Klappe auch an der Innenseite öffnet, dann durch diesen Baumstamm und fließt dann ins Wattenmeer. Das sind die ersten Siele gewesen. Aber schon in Runkholt haben wir größere Siele, auch noch innerhalb oder unterhalb der Deiche, sozusagen an der Basis der Deiche, die schon größer sind und die an den Enden auf größere Tore, Seetore sozusagen haben. Was Andreas Busch immer als Schleuse bezeichnet, sind eigentlich Siele. Man nennt oft in den alten historischen Quellen, heißt das oft Sluse, aber bei Slusen ist es meistens immer ein Siel, denn Schifffahrtsschleusen hat es im Mittelalter noch nicht gegeben. Der nächste Schritt sind dann die großen Kammersiele aus Holz mit doppelten Holztor. Und dann werden die, im 17., 18. Jahrhundert hat man das dann schon oft, dass die Dach und Dach auch mit Ziegelsteinen gebaut werden. Und erst seit der Neuzeit, wenn man sagen, so seit 1900, auch mit Beton und später.
Die Siele, so wie ich sie verstanden habe, sind ja mechanisch betrieben worden. Gab es damals dann einen Sielwärter, der dort stand und die Schleusen dementsprechend oder beziehungsweise die Schotten dann geöffnet hat und geschlossen?
Ich denke, vielleicht im Mittelalter war das noch nicht so, obwohl, vorsichtig, das war nicht richtig, was ich sagte. Wenn man genau nachdenkt, haben wir die ältesten Quellen in den Niederlanden und in den Marschen Flanderns. Da geht es um Ambachten, also um Wasserverbände. Und diese Wasserverbände haben für die Regulierung des Binnenwassers auch gesorgt und haben sicherlich innerhalb dieser Verbände sich auch mit den Sielen befasst. Also hat es schon eine Organisationsform gegeben. Das hängt dann auch zusammen mit Deichrechten. Und erst je weiter man dann in die Neuzeit kommt, hat man das weiter professionalisiert. Aber die ältesten Verbände entstehen schon vielleicht um 1000 in Flandern.
Nun klingt das ja alles sehr, sehr aufwendig, gerade wenn wir das an der Westküste Schleswig-Holsteins, also noch zur Nordsee hin, dann sehen. Warum haben die Leute dort überhaupt gesiedelt? Warum sind sie nicht an die Ostsee gegangen? Das ist doch deutlich entspannter. Das Meer ist entspannter.
Ja, weil natürlich die Siedlungsflächen irgendwann besetzt sind. Die Grundflächen sind immer als erstes besetzt. Da kann man nicht so einfach hinziehen, wo man möchte. Und die Seemarschen, die waren ja günstig für die Bevölkerung. Ohne Deichbau waren sie günstig. Wenn die Uferwelle etwas höher aufgelandet waren, man konnte seine Wurt oder Warft ja weiter mit Klei und Mist erhöhen. Die wussten auch ziemlich genau, wie hoch die Sturmfluten auflaufen. Das Problem war nur, wenn das Umland zu niedrig war, also wenn die Uferwelle nicht ausgereicht haben, dann musste man immer die Siedlung verlegen. Das gilt auch für die frühen Marschensiedlungen, Norderditmarschen, die auf einem Uferwall waren. Und die Menschen verlassen diesen hohen Uferwall, wo sie Flasssiedlungen gebaut haben, also wo sie zur ebenen Erde gesiedelt haben. Die verlassen diesen Uferwall um 150 nach Christus, ziehen 2 Kilometer nach Westen und bauen auf einer niedrigen Seemarsch Wurten. Warum macht man diesen Aufwand? Naja, weil die Leute, die da weiter hinten lebten oder leben, denen geht die Wirtschaftsfläche verloren, weil der Grundwasserspiegel steigt. Und also immer wenn sich die Umwelt ändert, dann konnten die Menschen in der Zeit dort nicht mehr siedeln und mussten sozusagen das Gebiet verlassen. Aber auch in diesen frühen Zeiten, also auch in der Eisenzeit, die Siedlungsgebiete, die günstig sind, die sind besetzt. Da kann man nicht einfach umziehen. Und im Mittelalter ist das eigentlich ähnlich. Also es ist nicht so wie heute, dass man jetzt sagt, wir packen unsere Sachen und ziehen woanders hin. So einfach war das nicht. Natürlich hat es Migration gegeben, wenn man an die sogenannte Völkerwanderungszeit denkt. Aber da spielen viele Faktoren mit rein.
Ja, dann war es wahrscheinlich auch relativ schnell vorbei mit dem Frieden, wenn man versucht hat, da irgendwie noch einen Platz abzubekommen in diesen.
Ja, das Land im Mittelalter ist das Land verteilt. Nicht? Das ist ja verteilt. Das gehört allen im Regelfall irgendwelchen Bauern. Hier an der Westküste haben wir ja keine Adelsherrschaft. Ansonsten gehört es adeligen Grundherrn. Da kann man nicht einfach ankommen und ich baue jetzt hier meine Hütte. Das so einfach funktioniert das schon nicht mehr in den Fall.
Das Mittelalter ist ja auch ein Thema, das Sie beschäftigt und beschäftigt hat. Ich habe kürzlich gelesen oder gehört, dass das Mittelalter gar nicht so düster war, wie das so gemeinhin genannt wird, das düstere Mittelalter, sondern im Gegenteil, das sei ein sehr buntes und ein doch relativ aufgeklärtes und eher, wie soll ich sagen, harmonisches Miteinander, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch eher gleichberechtigt, auch Männer und Frauen gewesen sein soll, als das heute gemalt wird. Das wäre eher aus England gekommen, die gesagt haben, die Neuzeit ist besser und die alte Zeit, die lassen wir mal lieber außen vor.
Das weiß ich nicht, ob das aus England kommt, das würde ich mal in Abrede stellen. Aber das ist ja auch mehr ein Topos aus der Neuzeit, dass man von dem finsteren und dunklen Mittelalter spricht. Dann kommen noch die Hexenverbrennungen dazu. Mhm. Man vergisst aber, dass die meisten Hexenverbrennungen nicht im Mittelalter erfolgt sind, sondern in der frühen Neuzeit. Nein, das Mittelalter war nicht nur dunkel. Im Mittelalter haben wir den umfassenden Landesausbau mit der Gründung und Erweiterung von Städten. Wir haben Dörfer, wir haben Mühlen, die entstehen, wir haben Aufschwung der Landwirtschaft. Es endet dann schon katastrophal, auch infolge von Klimawandel. Um 1000 herum haben wir Thema Optimum. Dann haben wir die kleine Eiszeit im 14., 15. Jahrhundert und im 16., 17. Jahrhundert. Und in dieser vorgezogenen kleinen Eiszeit kommt es zu Problemen. Das Problem entsteht dadurch, dass man sich von der Klimaentwicklung her von einem warmen Klima hin zu einem kühlen Klima sozusagen entwickelt. Und das führt zu Problemen. Da haben wir große Flussüberschwemmungen, viel größer als das, was wir heute so kennen. 1345, dann haben wir die großen Sturmfluten an der Nordseeküste. Bekanntestes Beispiel immer die zweite Marcellusflut von 1362, aber das sind mehr. Im 14., 15. Jahrhundert dann die Elisabethfluten. Die Probleme nehmen zu, weil die Extremereignisse mehr werden. Insofern ist dieses späte Mittelalter ein ganz guter Vergleich zu heute. Heute bewegen wir uns von einem kühleren Klima am Ende der kleinen Eiszeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts hin zu einem wärmeren Klima, was der Mensch noch durch seinen CO2-Ausstoß befeuert. Und auch dort haben wir wieder Extremereignisse. Wir haben diese Starkregenereignisse, nicht? Das alles ist interessant, das so mit dem Spätmittelalter zu vergleichen.
Wenn ich das Revue passieren lasse, was Sie gerade erzählt haben, dann drängt sich mir ja der Gedanke auf, dass wir auf der einen Seite unsere Siedlungen dorthin gesetzt haben, wo wir irgendwie Zugang zu Wasser haben. Also ganz oft sind sie ja an Flüssen entstanden oder in der Nähe von Flüssen. Und jetzt haben wir, weil wir es genutzt haben als Lebensgrundlage, als Transportweg, als Abfallkanal oder Abwasserkanal im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite, wir versuchen, das Wasser möglichst schnell loszuwerden, um Land zu gewinnen. Schlägt sich das auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in der Betrachtung der, ja, unserer Besiedlung nieder? Also das ist ja so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite brauche ich das Wasser, weil ich es gerne haben oder weil ich es haben muss, um zu überleben. Und auf der anderen Seite will ich es am besten schnell loswerden, um aus Ödland fruchtbaren Acker zu machen.
Ja, also ich werde erstmal noch auf diese Eingangsfrage. Warum siedeln Menschen am Wasser? Nicht? Einmal braucht man natürlich, wenn es ein Gewässer ist oder wenn es ein Fluss ist, braucht man Süßwasser. Wasser und Flüsse schafft auch Verbindungen. Das gilt für das Meer ja in ähnlicher Weise. Man kann dort mit Flüssen entlangfahren, man kann mit Segelbooten entlangfahren, mit Ruderbooten, mit Paddelbooten. Wasser als Verkehrsweg spielt immer eine wichtige Rolle. Wenn man ganz weit in die Geschichte zurückgeht, das gilt schon für die mesolithischen Jäger und Sammler. Die sitzen ganz oft an Gewässern zum Beispiel. Es gilt für die ersten neolithischen, das heißt jungsteinzeitlichen Kulturen in Europa. Man denke an die Linie Bandkeramik um 5000 vor Christus im Rheinland, auf der alten Lovener Platte zum Beispiel, liegen die Siedlungen an den kleinen Flüssen. An den Hängen, an den kleinen Flüssen, auf fruchtbaren Lössböden. Aber immer ist die Bindung an die Gewässer entscheidend.
Gibt es denn Unterschied zwischen den Siedlungen im Süden Deutschlands, bei denen Sie ja auch geforscht haben, die an Gewässern liegen, und denen bei uns in Schleswig-Holstein? Oder sind die ähnlich?
Das würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen. Also die Gewässernähe ist für Siedlungen in früheren Zeiten immer sehr, sehr wichtig gewesen.
Nun hat ja der Fluss selber oder das Gewässer, sagen wir ein See oder ein Fluss oder ein Bach, eher was Vertrautes, Behäbiges und auch ein bisschen Sicheres, meistens zumindest. Aber wir haben ja durchaus auch viele bei uns hier oben, die direkt an der Küste gesiedelt haben. Und die ist ja zumindest an der Nordsee durchaus ein bisschen unberechenbar. Jetzt fängt die Ostsee auch ein bisschen damit an. Aber der blanke Hans und die Sturmfluten haben uns ja immer auch mal wieder einen gewissen Respekt gelehrt.
Ja, also ich meine, der Mensch hat immer geglaubt, er würde die Natur beherrschen. Und das hat er eigentlich bis heute nicht. Er beschädigt sie ja massiv, natürlich durch Raubbau und Umweltverschmutzung. Beherrschen tut er die Natur nicht. Die Natur rächt sich immer auf die eine oder andere Weise. Es gibt immer Naturkatastrophen, die gibt es immer, sowieso. Und dann gibt es aber auch Katastrophen, die der Mensch befeuert hat, sozusagen. Früher gab es auch Sturmfluten zum Beispiel. Aber wo es doch keine Deiche gab, da konnten sich ja die Sturmfluten weit in der Marschlandschaft ausbreiten. Die Menschen fanden Sicherheit auf ihren Warften oder Wurten. Aber wenn man einen Seedeich hat und ein Seedeich wird dann durchbrochen, dann schießt ja das ganze Wasser mit einem riesen Schwall, einer riesen Energie durch den Deich durch und zerstört dann auch die Hofstellen, die dahinter liegen, die dann schon stellenweise ja nicht mehr auf Warften errichtet worden sind. Nee. Das sind so Beispiele, wo der Mensch selber mit dazu beigetragen hat. Wenn man an die Flussdeiche zum Beispiel denkt, wo das noch dramatischer ist. Wenn man einen Fluss eindeicht, dann steigt ja das mittlere Tidehochwasser auch in den Flüssen an. Und wenn man dahinter noch die Moorgebiete urbar gemacht hat und jetzt brechen die Deiche, dann ist das natürlich ziemlich gefährlich. Dazu hat der Anstieg des mittleren Tidehochwassers jetzt nicht nur etwas mit dem Meeresspiegel zu tun, sondern auch damit, dass man den Fluss eingeschnürt hat. Ne? Das führt ja auch dazu.
Da habe ich mit mittlerweile zwei Gewässerökologen drüber gesprochen. Das ist schon sehr spannend und manchmal auch traurig, was wir machen. Wenn Sie aus Ihrer Sicht heute einen Städteplaner, einen Landesplaner beraten würden als Archäologe und der sagt, wo soll ich meine Stadt hinbauen? Mehr ans Meer oder an den Fluss oder ins Binnenland?
Also ich wüsste nicht, dass in Schleswig-Holstein noch neue Städte gebaut werden. Es ist in der Landschaftsplanung geht es ja um eine nachhaltige Planung. Ne? Ich wäre da auch weniger als Archäologe wahrscheinlich gefragt, das macht ja das Archäologische Landesamt, sondern eher als Geoarchäologe, um so ein bisschen die Landschaftsproblematik zu erörtern. Ich habe beispielsweise gemacht, auch für das Archäologische Landesamt oder für die Stromfirmen Tennet und Amprion auch Gutachten gemacht. Das bezog sich auf Gebiete, die nun archäologisch empfindlich sind oder nicht. Ich habe dort verschiedentlich auch Gutachten des Archäologischen Landesamtes revidieren müssen, weil die nicht richtig waren. Da spielt die Expertise der Landschaftsgeschichte, insbesondere der Geologie, immer eine große Rolle.
Vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Geoarchäologie en Detail.
Also das ist jetzt nicht so die klassische Archäologie, die sich jetzt nur mit Bodenfunden beschäftigt oder mit Töpfen und mit Hausform und Ähnlichem, sondern Geoarchäologie beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Landschaft. Wie ist die Landschaft entstanden und wie ist sie von Menschen verändert worden? Es geht viel mehr rein in die Naturwissenschaften als die reine Ur- und Frühgeschichte. Das hat gegeben, hat es das immer. Man hat das früher Landschaftsarchäologie genannt oder Siedlungsarchäologie auch genannt. Der Begriff Geoarchäologie, den habe ich selber im Studium nie gehört, auch später in den Berufsjahren nie gehört. Den gibt es eigentlich erst so um und bei ab 2000. Vorher gab es den Begriff eigentlich gar nicht. Und das ist ganz interessant, dass es innerhalb der Geografie eine eigene Arbeitsgruppe gibt, Arbeitskreis für Geoarchäologie. Aber die meisten, die in diesem Arbeitskreis drin sind, sind keine Archäologen, sondern Geografen.
Okay, wenn sich jetzt...
raus war aus der Geografie, nämlich Siedlungsgeografie, das war eine Zeit lang völlig verschwunden, ist jetzt über die Hintertür wieder reingekommen. Und viele, die sich dann Geoarchäologe nennen, die sind keine Archäologen und die sind auch keine Geologen, die können auch zum Beispiel Geografen und Bodenkundler sein. Aber die Geografen und Bodenkundler nennen sich auch Geo.
Wenn ich jetzt Geoarchäologie studieren möchte,
das kann man nicht studieren. Ich wüsste momentan gar nicht wo. Ich weiß nicht, ob es noch eine Möglichkeit gibt. Es gab es, glaube ich, mal kurzzeitig in Marburg. Aber da, eigentlich kann man das nicht studieren. Es sei denn, ich müsste jetzt alle Universitäten durchgucken. Man kann eben nur Archäologie studieren, man kann Geschichte studieren, man kann Geografie studieren, man kann Bodenkunde studieren. Und Geoarchäologie deckt das alles irgendwo ab, beschäftigt sich aber sehr stark eben auch mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen.
Das heißt, die Hydrologie spielt bei Ihnen auch eine große Rolle.
Genau, ich habe ja mal ganz einfach angefangen als Archäologe und im Laufe meiner Berufstätigkeit habe ich viel mehr Aspekte aufnehmen müssen, vor allen Dingen aber auch deshalb, weil ich in einem naturwissenschaftlichen Institut saß. Insofern hat sich die Forschung, wie ich sie betrieben habe, sehr weit auseinanderentwickelt, etwa im Vergleich zur Ur- und Frühgeschichte. Ich bin ja seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre viel mehr in die Landschaft gegangen, habe mich viel mehr mit Landschaften beschäftigt. Heute fängt das in der Ur- und Frühgeschichte seit 10 Jahren oder so fängt das auch wieder an. Aber zu meinem Zeitpunkt entwickelte sich das ganz weit auseinander. Weil ich immer mehr naturwissenschaftlich arbeiten musste in einem naturwissenschaftlichen Institut.
Ja. Nun haben wir ja schon so ein bisschen über die Meere gesprochen und Sie haben auch über die Eider-Trene-Sorge-Niederung gesprochen. Übrigens, auch für jemanden, der sich jetzt nur landschaftlich interessiert. Es ist eine wunderschöne Region, da kann man durchaus mal hinfahren, kann auch schön paddeln. Das geht ganz wunderbar dort. Sie haben sich aber auch mit zwei Flüssen sehr intensiv beschäftigt, die beide mit E anfangen, die Elbe und die Eider. Ja. Beide sind toll. Was macht sie so unterschiedlich und so prägend für Schleswig-Holstein?
Ja, erstmal ist ja die Eider der größte Fluss Schleswig-Holsteins. Und die Eider-Trene-Sorge-Region leitet den größten Anteil des gesamten Binnenwassers der jütischen Halbinsel in die Nordsee ab. Also das mächtigste Flusssystem. Ich möchte das lieber jetzt nicht vergleichen mit anderen Bundesländern, aber das andere ist die Elbe. Die Elbe ist schon von der Landschaftsgeschichte her und auch der Siedlungsgeschichte her natürlich ein ganz interessanter Fluss. Mit Hamburg als der Metropolregion. Es ist von der Wirtschaftsgeschichte her ein interessantes Flusssystem mit den Nebenflüssen zusammen. Ich habe darüber mal ein Buch gemacht mit dem Titel Die Unterelbe. Da geht es auch über die Landschaftsentwicklung und Wirtschaftsgeschichte von der Eiszeit, also vom alten Elbe-Urstromtal bis heute. In verschiedenen Zeitraffern.
Was ist für den Geoarchäologen da so interessant an diesen beiden Flüssen?
Einmal die Landschaftsgeschichte zum Beispiel. Von der letzten Kaltzeit mit dem gewaltigen Elbe-Urstromtal dann wie die Nordsee im Zuge des nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstiegs dieses Fluss in die Elbe vorgedrungen ist, wie sich dann die Landschaft verändert hat, wie auch hier die erste Flussmarschen entstanden sind, wie diese frühen Flussmarschen besiedelt worden sind. Dann kommt der Deichbau, dann kommt die Hollerkolonisation, also die Urbarmachung der Moorländer. Dazu kommt die Entwicklung der Städte, Hamburg, Stade, schon Karl der Große und Ludwig der Fromme, also die fränkischen Kaiser werfen ihren Blick auf die Elbe, die ganze Entwicklung Hamburgs, die Entwicklung der Seefahrtsgeschichte bis hin zu den ja längeren Seeverbindungen im Mittelalter, die Hanse, dann in der Frühneuzeit die noch weiteren globalen Seeverbindungen. Das alles ist ein sehr interessantes Thema mit unheimlich vielen Facetten.
Und bei der Eider?
Bei der Eider wäre das ähnlich, aber in einem kleineren Maßstab. Wir haben in der Eider, an der Eider haben wir, an der Mündung der Treene in die Eider haben wir Friedrichstadt. Das wäre dann aber auch die Handelsmetropole. Ganz so groß, wie sie werden sollte, ist sie ja nicht geworden. Sie sollte ja mal, das war ja die Idee der Schleswiger Herzöge, also der Schleswiger Herzogs Friedrich, eben die Metropole sein des Zwischenhandels zwischen Russland und Spanien. So ganz hat das ja nicht hingehauen, was die Planung anbelangt. Dann hat man Tönning und so. Also alles runtergebrochen auf eine kleinere Ebene ist das vielleicht mit der Elbe zu vergleichen. Aber wie gesagt, auf einer sehr kleineren Ebene.
Sie kommen ja zwangsläufig mit als Geologe, als Küstenarchäologe, als Geoarchäologe mit dieser Schnittstelle Natur- und Kulturgeschichte in Kontakt, lässt sich ja gar nicht verändern. Und da spielen ja unsere Deiche eine riesengroße Rolle bei uns. Wie unterscheidet sich eigentlich der historische Küstenschutz vom heutigen Küstenschutz?
Ich würde mal sagen, da unterscheidet sich natürlich dadurch, dass wir heute natürlich eine viel bessere Deichbautechnik haben. Wir wissen, wir können heute alles auch modulieren. Es ist immer maschineller geworden. Im historischen Küstenschutz werden die Deiche noch aus Klei gebaut. Die sind aber stabiler, denn die Deiche heute haben ja nur eine schmale Kleidecke. Darunter ist Sand. Das sind ja Spüldeiche. Ist die schützende Kleidecke weg, ist es um den Sandkern auch geschehen. Die Deiche früher haben natürlich steilere Böschungen gehabt. Im Mittelalter waren sie zunächst mal noch relativ flach geböscht. Die werden aber dann höher und mit der zunehmenden Höhe werden sie auch steiler geböscht. In der Frühneuzeit haben wir dann auf Seeseiten 1:4 etwa. Das ist auch im Prinzip noch zu steil. Und noch steilere Landseiten 1:1,5. Sodass oft die Sturmfluten den Deich sozusagen mal überschwemmt haben. Und dann hat sozusagen das Sturmwasser von hinten her den Deich durchbrochen in der Weise, dass die Deichkappen abgerutscht sind. Während die heutigen Deiche ja sehr flache Seeseiten haben, flache Sandseiten haben und die Klimaschutzdeiche sind ja noch mal breiter geworden und bieten die Möglichkeit, sie auch noch ein- oder zweimal zu erhöhen. Man könnte aneinandergereiht so alle die historischen Deichformen fast hintereinander setzen und sie hätten dann gerade so mal die Breite von einem heutigen Klimaschutzdeich, ja, wenn man das mal etwas vereinfacht sagen darf. Ich habe da mal eine entsprechende Grafik gesehen, die das so gezeichnet hat. Ich fand das die Idee ganz gut.
Ja, Sie haben ja auch gerade einen ganz interessanten Vortrag neu konzipiert, wenn ich das richtig gelesen habe, zum Thema von der Sintflut bis zum heutigen Meeresspiegelanstieg.
Ja.
Da hat ja der Klimawandel durchaus einen großen Einfluss auf Ihre Arbeit und auf Ihre Betrachtung auch des Klimas.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben die Schwierigkeit. Ich muss aus ganz vielen Fächern bis hin zur heutigen Umweltforschung mich informieren und dann das immer wieder auch in den historischen Kontext setzen. Das ist das, was ich so spannend finde.
Du haben ja den historischen Kontext und ich habe das jetzt kürzlich beruflich nochmal relativ nah erfahren. Wir haben ja einen bekannten Dichter, Schriftsteller, der mit Deichen sein Lebenswerk geschrieben hat, Herr Storm, der da den Schimmelreiter laufen ließ. Und es spielt der Deichgraf eine Rolle. Und es gibt wahrscheinlich einige Zuhörende bei uns, die mit dem Begriff vielleicht nicht ganz so viel anfangen können. Und es gibt ihn ja heute noch. Also den Deichgrafen.
Ja, heute, heute sind ja die Deichgrafen, das ist alles Ehrenamt bei den Deich- und Südverbänden. Die Deich- und Südverbände kümmern sich aber nicht um den Seedeich, sondern um die Entwässerung und allenfalls um die zweite Deichlinie, aber nicht um den Seedeich. Früher war das durchaus ein Amt, wo eben auch der Deichschutz mit verbunden war. Einer der ganz bekannten sogenannten Generaldeichgrafen war im 17. Jahrhundert Rollwagen, der Niederlander, der Gottdorfer Hof angestellt war und der viele Köge gebaut hat. Viele Deiche, nicht Alt-Augustenkoop zum Beispiel, Eiderstedt, aber auch andere Köge.
Was ist denn die Aufgabe eines Deichgrafs gewesen?
Ja, zu dem Zeitpunkt war die Aufgabe des Deichgrafen, die Deiche zu projektieren und die Planung zu machen.
Okay, und heute?
Ja, heute ist das, wie gesagt, ist das heute Ehrenamt, das liegt bei den Deich- und Südverbänden, das ist quasi eher nur noch ein schöner Titel. Sie sind vielleicht noch an den Deichschauen beteiligt, aber nicht zuständig im engeren Sinne für den Seedeich. Da liegt die Zuständigkeit beim Land. Aber sie sind immer noch wichtig für die zweite Deichlinie und sie sind entscheidend auch für die gesamte Entwässerung, die den Deich- und Südverbänden untersteht und die schon vor längerer Zeit die AG Niederungen gegründet haben und einen sehr umfassenden Bericht dazu verfasst haben.
Spannend. Ja. Wenn wir uns jetzt so langsam mal zum Ende hin unseres Gesprächs bewegen, welcher Fund oder welches Ereignis hat in Ihrer Arbeit hat Sie am meisten beeindruckt, wenn es um Flüsse und Küsten geht?
Was mich am meisten beeindruckt hat in meiner Arbeit, da ist das gar nicht so leicht zu sagen. Von den Ausgrabungen her, aber das hat ja mit Flüssen nichts zu tun und auch mit Deichen nichts, waren es die großen Ausgrabungen auf Wellinghusen, einer Dorfwurt, die im 7. Jahrhundert anfängt, also von der archäologischen Seite her. Mhm. Wir haben auch Deiche untersucht, im nordwestlichen Eiderstedt vor allen Dingen. Ja, da fällt mir jetzt ein Deichschnitt ein, der mich auch beeindruckt hat. Da haben wir einen Deich geschnitten, der durch ein ehemaliges Tief verläuft. Nicht nur, aber der quert dieses Tief, das sogenannte Pfalztief im nordwestlichen Eiderstedt zwischen Osterhever und Poppenbüll. Und man konnte in dem Profil sehr schön sehen, wie dieser Deich aber so richtig in den Untergrund des Tiefs abgesunken war. Das ist also immer wieder erhöht worden und man sah richtig, dass die Deichbasis schon so halb rund war, weil sich der ganze Deich in den Untergrund gesetzt hatte. Und das fand ich sehr faszinierend.
Na? Keine gute Voraussetzung für einen Deich.
Richtig.
Zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer noch mal die Frage, wenn Sie jetzt drei Tipps für unsere Zuhörenden hätten, wenn Sie sich mit dem heutigen Thema beschäftigen möchten, was würden Sie ihnen an die Hand geben?
Ja, ich habe zum Beispiel 2023 bei Boyens veröffentlicht das Buch Die Nordseeküste, ein historischer Atlas. Das ist ein Buch, wenn man nicht so viel lesen mag, hat man immer auf der linken Seite einen Text und auf der rechten Seite hat man eine Karte oder auch Fotos und bekommt einen exzellenten Überblick über die gesamte schleswig-holsteinische Nordseeküste. Es ist immer erklärt, wie diese Landschaft entstanden ist, wie sie genutzt worden ist oder wie sie sich verändert hat. Und hinten im Buch sind die Regionen Niedersachsen betrachtet, aber nicht so aus, ist die Region Niedersachsen betrachtet, das Bundesland, aber nicht so ausführlich und Dänemark und die Niederlande. Also dieses Buch gibt einen exzellenten Überblick. über die gesamten Nordseemarschen von den Niederlanden bis nach Dänemark mit dem Schwerpunkt in Schleswig-Holstein. Mhm. Wenn man nun speziell an dieser Wasserthematik interessiert ist, also Entwässerung, Binnenwasseranstieg, dann eben das Buch, was Sie zufälligerweise im Buchladen gefunden haben, Wohin mit dem Wasser? Wenn man allgemein sich damit beschäftigen möchte, wie die Landschaft aussah und wie sie vom Menschen verändert wurde, dann hätte ich noch das Buch zur Auswahl, ebenfalls bei Boyens, Schleswig-Holstein, eine Landschaftsgeschichte. Diese Bücher sind alle noch zu kaufen. Manche Bücher sind vergriffen, wie etwa der Küstenatlas, und die werden im Regelfall nicht in einer zweiten Auflage aufgelegt. Die kriegt man dann nur noch antiquarisch. Hm. Den Küstenatlas kriegt man nicht mal mehr antiquarisch.
Das werde ich auf jeden Fall verlinken und die natürlich auch zu Ihrer Webseite, so dass man im Zweifelsfalle auch Kontakt zu Ihnen aufnehmen könnte.
Genau, das ist, denke ich, also wenn man sich darüber informieren möchte, bieten meine Bücher eigentlich immer einen sehr guten Überblick. Sie können nicht bis in das letzte Detail immer vielleicht korrekt sein, aber sie bieten immer einen Überblick, dass man über sehr viel Literatur, was ich angehängt habe, sich sehr schnell in den Forschungsstand setzen kann.
Super. Und jetzt zum allerletzten Tipp. Wenn wir jemanden empfehlen möchten, hier Nord- und Ostseeküste als Urlaubsziel zu wählen und sich nochmal das offene Geschichtsbuch Schleswig-Holsteins angucken möchte, welche drei Orte außer Wesselburen und Eilert würden Sie empfehlen?
Zum Urlaub machen.
Und ein bisschen was über diese Thematik Wasser- und Küstenarchäologie zu ersehen.
Ja, also was ich sehr zauberhaft finde, ist zum Beispiel die Halbinsel Eilerstedt. Mhm. Dithmarschen ist nicht mehr so schön, weil viele alte Gebäude sind abgerissen worden oder abgebrannt worden. Das ist von der Geschichte interessant. Aber wenn man eine sehr zauberhafte Landschaft sehen möchte, dann Eilerstedt, da gibt es auch keine Windkraftanlagen, nicht? Wenn man in Dithmarschen Windkraftanlage gebaut hat, ist Eilerstedt davon Gott sei Dank frei geblieben. Mhm. Das wäre sicherlich eine Region, die ich empfehlen würde. Da muss man ja nicht unbedingt nach St. Peter-Ording fahren. Da hat man dann den Massentourismus. Man kann auch nach Westerhever fahren, da ist weit weniger los. Es kommt immer darauf an, wo der Schwerpunkt liegt. Ob man daran interessiert ist, mit Tausenden von Menschen am Sandstrand zu liegen, dann ist sicherlich St. Peter-Ording ein Highlight oder auch Sylt, Westerland. Aber manche Menschen möchten ja auch für sich selbst Entdeckung machen und möchten nicht so einen Massentourismus erleben.
Westerhever schneide ich raus, weil ich finde diesen Ort so wunderschön und so entspannend und so interessant. Oder dieser Leuchtturm ist ja nun mittlerweile weltberühmt, aber da oben auf dem Deich zu sitzen und auf die Nordsee zu schauen, wenn sie da ist, ist ein Traum.
Ist einfach. Es ist ein Traum, vor allen Dingen, wenn man dann durch das Wattenmeer geht. Auf den Westerhever Sand raus, was man immer machen kann, auch wenn das Wasser ein bisschen höher ist, wenn man nicht gerade eine riesen Sturmflut hat, maximal geht sonst das Wasser bis zum Knie, da ist man so ziemlich ganz alleine. Das ist der Badestrand von Westerhever, aber man hat da keine Infrastruktur. Ne?
Das stimmt.
Keine Pommesbude.
Aber jede Menge Schafe.
Ja, nicht auf dem Sand.
Also nee,
ich spreche jetzt von Westerhever Sand. Da ist nur Sand.
Ja. Und gelegentlich mal das eine oder andere Schaf in den Salzwiesen im Schlick. Die darf man durchaus retten.
Ja.
Herr Dr. Meyer, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Küstenarchäologie und vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Ja, vielen Dank, Herr Baumhauer.
Und euch da draußen, die zugehört haben, bedanke ich mich. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet und vielleicht einen kleinen Kommentar dazu dalasst. Und wie immer bleibt mir am Ende zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.